Aber wie sich jetzt nun diese Summe, diese kombinierte Summe proportional verteilt, darüber gibt es Streit. Von der Staatsseite sieht das so aus, Kalkulation, je geringer das vom Kapital gezahlte Geld, desto größer zwar der Beschäftigungsanreiz fürs Kapital, immer noch Anreiz, noch nicht gelungene Beschäftigung, aber desto größer der Batzen Geld, den der Staat dann zuschießen muss. Und der wollte doch gerade den Haushalt entlasten. Blöd. Das heißt, die Gesamtzahlung des Staates sollte niedriger liegen als die ALK-2-Ausgaben. Das aber bedeutet, dass dem Kapital schon ein bisschen an Preis der Arbeit zugemutet werden muss, was natürlich bei ihm wiederum den Beschäftigungsanreiz senkt, um den es doch bei der ganzen Chose zwecks Einsparung von Sozialkosten in den Haushalten ging. Das ist die Kalkulation, denn die sollte man sich nicht einmischen, man sollte bloß erklären, woraus sie kommt. So, jetzt komme ich zu deinem Punkt. Dieser Beschäftigungsanreiz, und mehr ist es ja im Augenblick nicht, hält sich ohnehin in engen Grenzen. Denn das Kapital ist zwar an Lohnkostensenkung, also an Verbilligung des Preises der Arbeit interessiert, nicht aber zwangsläufig um den Preis von verpflichtenden Neueinstellungen. Das ist der Gedanke, auf den du raus wolltest. Verpflichtende Neueinstellungen, die gar nicht ihrer Kalkulation entspringen. Absenkung von Lohn schafft nicht automatisch Arbeitsplätze, da muss schon ein bisschen mehr für Marxisten das Verhältnis von C und V betreffend in der Kalkulation eine Rolle spielen. Schon gar nicht ist das Kapital interessiert an solchen Neueinstellungen. Das ist ja mit Kombilohn intendiert, die nachher in reguläre Beschäftigungsverhältnisse übernommen werden sollen. Die Zustimmung von Kapitalseite zu dem Kombilohneffekt hält sich deswegen auch in Grenzen. Den Zustimmern wird sofort vorgeworfen, sie hätten es doch sowieso nur auf Mitnahmeeffekte nach dem Drehtüreffekt abgesehen. Also regulär Beschäftigte in regulären Beschäftigungsverhältnissen entlassen und sie dann als Kombilöhner wieder einstellen. Das möchte Kanzler Merkel nicht haben. Wir dürfen nicht zulassen, dass in Deutschland Jobs für 30 Cent Stundenlohn angeboten werden und den Rest regelt der Steuerzahler. Wir wollten schließlich neue Arbeitsplätze schaffen und keinen Selbstbedienungsladen für findige Unternehmer eröffnen, sagt sie und wendet sich gegen die damit offensichtlich von ihr gewusste Kalkulation der Unternehmer. Also dieser Drehtüreffekt, das wäre in der Tat schon was. Unter der Voraussetzung könnten Sie sich das vorstellen, die Kapitalisten, sich auf den Kombilohn einzulassen, Beschäftigte entlassen und zum Kombilohn wieder einstellen. Das aber würde weder dem staatlichen Interesse entsprechen, die Arbeitslosigkeit zu senken, noch würde es die Sozialkassen entlasten. Es bleibt also dabei. Der Beschäftigungseffekt ist fraglich. Vornehmlich wird es dem Staat dabei ankommen, zu versuchen, die Staatskasse zu entlasten, also das, was ich als den ersten Hebel genannt habe. Was übrigens eine zweite Abteilung staatlicher Beschäftigungspolitik offenbart. Nochmal zur Erinnerung. Beschäftigungspolitik, habe ich vorhin gesagt, sorgt zunächst mal und sehr prinzipiell dafür, dass möglichst, wie heißt es so schön, besteuerungsfähige und sozialversicherungspflichtige zweimal abkassieren. Einkommen entstehen. Immer dann, wenn diese Beschäftigungspolitik ihren Dienst nicht zur Zufriedenheit erfüllt, fällt dem Staat Beschäftigungspolitik Abteilung 2 ein. Dann tritt die vermehrt in den Vordergrund. Beschäftigungspolitik, die nichts anderes soll, als die Kosten der Armutsbetreuung senken. Nochmal anders gesagt, sozusagen negativ kompensierend, soll dann die Beschäftigungspolitik 2 sich zu Beschäftigungspolitik 1 gesellen. was Beschäftigungspolitik eins nicht hingekriegt hat, was die Sozialkosten belastet, führt zur Beschäftigungspolitik 2, die dann nur noch die Funktion hat, Leute irgendwie so unterzubringen, dass daraus eine Entlastung der Staatskassen in der Abteilung Soziales wird. Negative Kompensation der nicht gelungenen oder der nicht hinreichend gelungenen, nach Maßstäben der Politik nicht hinreichend gelungenen Beschäftigungspolitik Abteilung 1. Deine Frage ist damit, glaube ich, erledigt, ne? So, Mindestlohn. Ich glaube, es ist jetzt, ich nähere mich jetzt langsam dem Ende, warum zugleich mit der Debatte über den Kombilohn von der Kanzlerin Merkel der Mindestlohn in die Debatte gebracht worden sind, eigentlich ja ein Thema von SPD, Linken, Gewerkschaften und so weiter, ist, glaube ich, jetzt kein Rätsel mehr. Denn immerhin gibt die Regierung mit der Planung des Kombilohns zu, dass es unter ihrer Lohnaufsicht erstens dahin gekommen ist, übrigens nicht nur unter ihrer, sondern Vorgänger immer dabei, dass ein Teil der Klasse der Lohnarbeiter von dem für Arbeit bezahlten Geld nicht mehr leben kann. Das ist mit der Einrichtung des Kombilohns festgeschriebene, politisch festgeklopfte Tatsache. Und sie gibt zweitens zu, dass sie diesen Zustand auch gar nicht korrigieren will. Wenn Merkel im Spiegel darauf verweist, dass jede ernsthafte, ich zitiere wieder, jede ernsthafte Debatte über den Kombilohn die Frage aufwirft, brauchen wir einen Mindestlohn? Jede ernsthafte Debatte über den Kombilohn die Frage aufwirft, brauchen wir einen Mindestlohn? Dann gibt sie zu verstehen, dass der Fall des Lohns, des nationalen Lohns zwar weitergehen soll, aber irgendwie nicht ins Bodenlose gehen darf, sondern irgendwie gebremst werden muss. Egal. Oh, das ist klasse. Mehr davon.
Ich habe es nur jetzt erst einmal machen können, weil es jetzt kühl wird. Sonst gibt es bloß Warmlüfter.
Das ist eine gute Idee gewesen. Nochmal den letzten Gedanken anders gesagt. Offensichtlich hat die Funktionalisierung des Lohns als Standortressource so vortrefflich geklappt, dass selbst die Protagonisten dieser Politik, Sozialumbau, nicht umhin können, darauf zu verweisen, dass man von diesem Lohn noch irgendwie leben muss. Das sprechen Sie jetzt selber an. Hunger und Dumpinglöhne sind mit uns nicht zu machen, sagt Kanzlerin Merkel und spricht damit eine Konsequenz der eigenen nationalen Standortpolitik an. Woran sie da denkt, ist deswegen ja unschwer zu ermitteln, weil sie ja selbst alles andere als eine Kehrtwende in der staatlichen Lohnpolitik angekündigt hat, sondern gerade mit Kombilohn und der Hartz-IV-Fortentwicklungsgesetzgebung noch einmal neue Maßstäbe für Billiglöhne im Niedriglohnsektor gesetzt hat. Also woran denkt sie? Nicht an eine Kehrtwende. Sie denkt auch nicht daran, wenn sie sagt, Lohn darf nicht ins Bodenlose sinken, Hungerlöhne mit uns nicht. Sie denkt auch nicht daran, einen, wie es SPD und Gewerkschafter wollen, gesonderten Mindestlohn einzuführen. Bei, die Debatte ist zwischen 5 und 8 Euro pro Stunde. Sie überlässt es ihrem Wirtschaftsminister Gloß, klarzustellen, dass es doch eigentlich so etwas wie den Mindestlohnsektor, Mindestlohn, und zwar in einer Weise, wie er sehr funktional ist, längst gibt. Das sei doch das jeweilige Arbeitslosenzweigeld. Das sei doch der Mindestlohn, erklärt Gloß. Und der hätte zudem den großen Vorteil, dass er so schön flexibel sei, sich also staatliche Lohnregulierung in Sachen Mindestlohn nicht zum Gefangenen eigener Beschlüsse machen muss. In der FAZ gibt es eine schöne Formulierung dieses Problems, nicht von Gloß, sondern vom Kommentator, der allerdings den Gloß rezipiert. Mit dem Mindestlohn ist es eigentlich ganz einfach. Ist er zu niedrig, dann ist er nutzlos. Ist er zu hoch, vernichtet er Arbeitsplätze. Wenn man sich jetzt mal überlegt, ist er zu niedrig, dann ist er nutzlos. Warum ist er nutzlos, wenn er zu niedrig ist? Naja, man könnte einerseits sagen, darf nicht ins Bodenlose fallen, wegen der Sicherung der Reproduktionsfunktion. Woran die aber hier denken, ist was anderes. Ist er zu niedrig, dann ist er nutzlos, dann ist er nämlich kein Bollwerk mehr gegen die Armada der Billiglöhner aus dem Osten. Könnte also dazu führen, dass deutsche Arbeitsplätze vernichtet werden, wenn er zu niedrig ist. Ist er zu hoch, vernichtet er Arbeitsplätze. Also in jedem Fall vernichtet er Arbeitsplätze, also in jedem Fall darf er nicht sein. Also in jedem Fall lassen wir es dabei und deklarieren, behauptet wenigstens der Herr Gloß, doch am besten den flexiblen ALG-2-Lohn als Mindestlohn. Welche gewerkschaftlichen Argumentationen ärgerlichster Sorte, eine schlimmere Ohnmachtserklärung nach der anderen, um den Mindestlohn ranken, will ich jetzt nicht ansprechen, können wir nachher noch machen. Woran Merkel denkt, wenn sie sagt, darf nicht ins Bodenlose fallen? Ist eine ausgesprochen staatspolitische Überlegung. Ihr fällt nämlich auf Ihre Weise, ich sage es jetzt nicht so, wie sie es ihr einfällt, sondern was das ist, was ihr einfällt. Ihr fällt nämlich ein, dass die Regierung der letzten Jahre es mit ihrer Sozial-, Wirtschafts- und Lohnpolitik geschafft hat, dass am unteren Rand der modernen Klassengesellschaft eine Schicht Unbeschäftigter, aber auch Beschäftigter, die Aufstocker, Pauper entsteht, die, wie man weiß und im Ausland schon klasse besichtigen kann, nicht ohne Folgen bleiben wird. Die Folgen, ich erinnere an die Aufstände in den französischen Vorstädten, Rütli-Schule könnte man auch einordnen, bestehen in lauter Abteilungen von geistiger, körperlicher, moralischer Verwahrlosung, in Kriminalität, Drogensucht, Bettelei, Gewaltkrawallen auf den Straßen, Drogenszenen und rechtsextremen politischem Extremismus. Daran denkt die Regierung. Und das bespricht sie in aller Öffentlichkeit auch nicht als geistige Verwahrlosung, physische Verwahrlosung eines Teils ihres Volkes, sondern als Frage von Ausländerintegration, als Frage von Ausländerabschiebung, als Frage von Jugendbetreuung und so weiter. Sie hat diese Sorge zum Beispiel, habe ich eben schon angesprochen, wenn sie das Entsendegesetz verändern, also verhindern will, dass die Ostblocklöhne hier neue Lohnmaßstäbe setzen, die tatsächlich zu einem Lohn, zu einem Einkommen führen, mit dem hier nicht gelebt werden kann. Und daran denkt zum Beispiel auch ein Verheugen, wenn er empfiehlt, mit nationalem Mindestlohn tatsächlich so etwas wie die Dienstleistungsrichtlinie auszuhebeln, also zu verhindern, dass die Billiglöhner von drüben herkommen. Nochmal anders, der Sorgegegenstand besteht nicht in dem Umstand, dass ein Teil des nationalen Proletariats mit dem neuen Lohn, mit den neuen Lohnniveaus seine Reproduktion nicht mehr bewerkstelligen kann. Die Sorge ist eine andere. Was ist denn, fragt sich die Politik, wenn immer mehr Menschen daran scheitern, mit dem Geld ihre Existenz zu erhalten? Dann haben wir nicht ein Problem der fehlenden Existenzsicherung der Leute. Dann interessiert uns die Wirkung davon. Dann könnte es sein, dass wir ein Ordnungsproblem haben. Nicht die Armut der Leute, die von dem Lohn dann nicht mehr leben können, treibt den Staat um. Sondern dass bei fehlender Sicherung der Subsistenz auch die, ganz am Anfang habe ich es genannt, Gratisgabe der Reproduktionsfunktion des Lohns das ordentliche Staatsvolk in Teilen wenigstens Schaden nehmen könnte. Dass es immer eine unterste Stufe des Pauperismus gibt, das weiß der Staat, gab es auch schon immer. In gewisser Weise wurde früher dieser Bodensatz sogar ideologisch ausgebeutet, weil man mit ihm den Beweis antreten konnte, dass es dem Rest der Mannschaft dann klasse geht. Geht heute nicht mehr so richtig. Also das weiß der Staat. Da unten gibt es immer den Bodensatz. Was der Staat nicht weiß und was ihn im Augenblick umtreibt, ist, wie viel von diesem subproletarischen Bodensatz kann sich dieses hübsche Gemeinwesen Deutschland eigentlich leisten? Wie viel kann es davon verkraften, ohne dass hier Ordnung durcheinander gerät, weil sich bestimmte für unbrauchbar erklärte Volksteile vielleicht etwas mausig machen? Solcher Art sind die Staatssorgen, und das heißt, der Dauertest auf die Funktionalität des Lohns als Reproduktionsmittel der Klasse bekommt mit Zunahme staatlicher, staatlich hergestelltem oder staatlich reguliertem Elends eine Unterabteilung. Auch diese Gratisgabe wird einem Test überantwortet. Dem Test auf die, psychologisch heißt das übrigens, Frustrationstoleranz des Volkes, des Subproletariats. Wie viel Elend ist denen zuzumuten, ohne dass sie dem Gemeinwesen den Gehorsam aufkündigen? Leider muss man sagen, immer falsch. So lautet der Test, der zweite Test, mit dem sie es bewenden lassen und der natürlich nicht inszeniert wird, ohne dass zugleich die Ordnungsmittel bereitgestellt werden, die bei negativem Testverlauf zum Einsatz kämen: Abschiebung, Polizeigewalt, Verschärfung des Jugendstrafrechts, Integrationshorror und so weiter. Ich mache mal ein Fazit und hör mal auf, lass den Gewerkschaftsteil jetzt erstmal weg, dass wir in Debatte kommen können. Kurzes Fazit. Wofür steht also die Debatte über Kombi und Mindestlohn? Wofür steht die Debatte über das Für und Wider von Kombi und Mindestlohn? Die Debatte gründet, das müsste deutlich gewesen geworden sein, auf den bisher erzielten Erfolgen im Einsatz des nationalen Lohns als Standortressource. Und sie steht dafür, dass der nationale Lohn so erfolgreich für diese ersten Dienste gekürzt worden ist, dass die Regierung sich jetzt genötigt sieht, zusätzlich, der Einsatz als Ressource geht ja weiter, zusätzlich den von ihr konstatierten negativen Wirkungen eben dieser Erfolge mehr vermehrt Aufmerksamkeit zu widmen. Das ist die Logik. Da sind ihr die sozialen Kosten des erfolgreich aussortierten Teils der Klasse viel zu hoch. Und da will sie ein Auge darauf haben, dass als Konsequenz erfolgreicher Verarmung die Beschäftigten und vor allem die unbeschäftigten Teil des Proletariats, also vor allen Dingen das sogenannte Subproletariat, nicht physisch und sittlich so verwahrlost, dass ihre Funktion als taugliches Arbeits- und Staatsvolk darunter leiden könnte. Das ist die Sorge. Konsequenz des erfolgreichen Einsatzes des Lohns, Umgang mit den vom Staat für negativ erachteten negativen Auswirkungen eben dieses Erfolgsprogramms. Und es gehört nicht viel zu der Feststellung, dass in beiden Fällen soziale Kosten sind zu hoch, Frage der physischen und sittlichen Verwahrlosung ist in beiden Fällen, Maßnahmen, die dann unter Umständen zum Einsatz kommen, die armen Schweine noch ärmer machen, als sie ohnehin schon sind. So, das war es erstmal, den Gewerkschaftsteil streiche ich erstmal, weil ich sowieso schon so viel geredet habe. Jetzt können wir debattieren.